Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
Und zum Schluss noch dies. Der Bruno hat das schon eingeführt. Also im Gegensatz zu anderen habe ich das von Anfang an nicht so locker gesehen. Ich habe gewusst, das wird schwierig. Angenommen der Fall, du könntest noch einmal etwas sagen, was wäre das? Schwierig. Ich habe so für mich überlegt, wirklich in den letzten 20 Jahren von vielen Bühnen zu Menschen geredet. Ich habe Bücher geschrieben. Eigentlich ist mir jede Botschaft wichtig gewesen oder wichtig. Was von all dem vielen wäre jetzt das, was ich würde sagen, wenn ich noch ein letztes Mal die Möglichkeit hätte? Und als ich so darüber nachstudiert habe und der Druck auch immer ein bisschen grösser geworden ist im Blick auf heute, habe ich mich erinnert an ein Dokument, das auf meinem Computer ist, wo ich etwa vor 14 Jahren angefangen habe, und das trägt den Titel «Beerdigung Deborah». Und in diesem Dokument, das ich in grossen Abständen überarbeite, hin und wieder mal aktualisiere, habe ich aufgeschrieben, was mir wichtig wäre, wenn ich gestorben bin und bei meiner Abschiedsfeier mir noch etwas sagen würde. Und dort habe ich auf einen bestimmten Text verwiesen. Und so habe ich mich schliesslich entschieden, dass ich den als Grundlage nehme, auch für heute Morgen. Es ist allerdings so, dass ich diesen Text schon mal hier in dieser Gemeinde auch gebraucht habe. Also wenn euch vielleicht der ein oder andere Gedanke daraus bekannt vorkommt, könnte es sein, dass ihr dann gut aufgepasst habt. Genau. Aber es ist mir wie auch sehr wichtig gewesen, nochmal diesen Text ganz neu auch auf mich zu wirken und einfach zu fragen, was ist für heute, was ist für jetzt, was ist für das mal dran. Und es ist mir auch so bewusst worden, wie wahrscheinlich noch nie, dass, wenn du noch einmal die Möglichkeit hättest, etwas zu sagen, ist dir einfach so klar, dass keine Vorbereitung würde reichen. Das reicht nicht, was du aufschreibst oder was du da noch hättest, sondern es ist einfach so klar, es braucht einfach, dass dann letztlich der lebendige Gott redet und dass er dir dann auch einfach noch alle Sinn gibt, was jetzt wirklich dran ist, weil es letztlich immer um ihn geht. Es geht nicht um die, die etwas sagen oder die davor stehen, sondern eben um ihn. Und so möchte ich jetzt gerne einfach auch noch mal beten, dass Gott selber zu uns redet, jetzt in dieser Zeit. Dreieiniger Gott, himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, ich möchte von Herzen bitten, dass du in unseren Herzen Raum schaffst für dich, für dein Reden, dass du uns hilfst, abzulegen, was uns daran hindert, dass wir deine Stimme hören, und dass du wirklich einfach mit deiner überwältigenden Gegenwart da in diesem Raum anwesend bist und dass du wirklich ganz konkret, ganz direkt in unser Leben hineinredest. Wir brauchen, dass du in unser Leben hineinredest, ganz deutlich, ganz konkret. Und ich möchte wirklich bitten, dass wir das erleben dürfen. Danke, dass du als lebendiger Gott da bist und dass du heute noch Wunder tust, dass du heute redest und auch jetzt einfach da mitten unter uns spürbar anwesend bist. Amen. Ich weiss nicht, in welcher Lebenssituation du dich im Moment befindest, wie es dir geht, ob du in einer Situation bist, wo es dir gut geht, wo du fröhlich bist, zufrieden bist, dankbar bist. Oder ob du in einer Situation stehst, wo es dir nicht gut geht, wo du schwer hast, wo du leidest. Vielleicht geht es dir auch persönlich recht gut, aber du leidest an all dem Unbegreiflichen, an all dem Schrecklichen, was weltweit passiert, wo Fragen aufwirft, wo du selber keine Antworten darauf findest. Der Bibeltext, den wir uns heute das Gemüt führen, an uns hinzukommen, das ist ein Bibeltext, der uns daran erinnert, dass Gott grösser ist. Dass er immer grösser ist. Und das hat schon die frühen Kirchenväter dazu bewegt, zu diesem ganz kurzen Leitsatz, Deus semper major. Gott ist immer grösser. Das ist eine Aussage, die uns leicht über die Lippen geht, wenn sie in unserem Leben rund läuft. Wenn sich die Sachen so entwickeln, wie wir uns das etwa vorstellen. Aber es sind Worte, die uns im Hals bleiben stecken, wenn es schwierig wird. Wenn wir Schicksalsschläge erleben, wenn wir in Mutlosigkeit feststecken, wenn wir voller Traurigkeit sind oder keine Perspektive mehr haben, wo ist Gott denn jetzt? Wo ist jetzt der Leitsatz? Wieso lässt er das zu? Meiner Meinung nach beschreibt kein anderer Text in der Bibel so wunderbar und eindrücklich Gottes Grösse wie Jesaja 40. Ich habe es schon eingeblendet. Es ist eines meiner liebsten Kapitel in der Bibel. Und darum möchte ich gern euch mit in das Kapitel hineinnehmen, dass wir so ein paar Splitter dort draus anschauen und immer gerade auch Lektionen für unser Leben daraus ableiten. Die ersten 11 Versen von Jesaja 40, die erinnern daran, dass Gott nicht nur in den glücklichen Momenten von unserem Leben grösser ist, sondern immer. In wirklich ausnahmslos jeder Lebenssituation. Und so habe ich die ersten 11 Versen überschrieben mit Gott ist grösser als meine Lebensumstände. Jesaja 40 fängt an mit dem Wort: Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Also wir sehen hier, Gott spricht seinem Volk Trost zu. Mit anderen Worten, sie haben den Trost nötig. Sie stecken in einer ganz schwierigen Situation. Und mit schwerem Herz denken wir gerade jetzt auch in der Gegenwart an die Situation, wo Gottes Volk drinnen ist. Auch so eine Situation, wo hoffnungslos scheint, wo Trost nötig ist. Es ist zu sagen, dass zwischen Kapitel 39 und 40, das ist eigentlich zwischen den Kapiteln, ist die ganze Geschichte, die ist in Erfüllung gegangen, wo eigentlich ist angekündigt worden, dass das Volk Israel wird von den Babyloniern erobert, also das ganze Land erobert werden, der Tempel zerstört werden, dass sie werden in babylonische Gefangenschaft kommen. Und das ist passiert, bevor das Kapitel einsetzt. Jetzt da, wo es einsetzt, befinden sich jetzt das Volk Israel schon seit 2 Generationen in Babylonien, also schon wirklich lang. Sie sind müde und fragen sich, wo ist jetzt Gott? Jetzt sind wir schon so lange weg. Nicht nur vom Land, sondern eben auch von Gottes Heiligtum, von diesem Tempel. Wir sind nicht mehr in seiner Nähe. Und in diese Situation inne tut der Jesaja ihnen Trost zusprechen und sie daran erinnern, dass Gott sie nicht vergessen hat. Die Botschaft, die er bringt, ist aber noch prophetisch, weil er darf ihnen auch sagen, das Exil wird jetzt dezent gehen. Das ist noch nicht passiert. Und gleichzeitig lesen wir dann in den Versen 3 bis 5 noch folgenden Auftrag, den der Prophet soll überbringen. Bereitet dem Herrn den Weg, bahnt in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was ungleich ist, soll gerade und was hügelig ist, soll zur Ebene werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Lebendige miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es gesagt. Im Grunde genommen ist das da ein Appell an das Volk in dieser schwierigen Situation, in dieser Wüstenzeit, könnte man sagen, dass sie nicht so beschäftigt mit sich selber sind, dass sie die Heiligkeit oder die Chance von diesem Moment verpassen. Dass ihnen bewusst ist, dass der lebendige Gott auch in dieser Situation etwas mit ihnen vorhat und ihnen mitten in der Wüstensituation innen etwas möchte offenbaren. Sie werden dazu aufgefordert, dass sie Hindernisse aus dem Weg räumen sollen, damit Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und dass sie ihren Teil dazu beitragen sollen, dass sie dann dem lebendigen Gott, dem mächtigen Gott würdig auch entgegentreten können. Gott ist grösser. Er ist grösser als alle Lebensumstände. Das ist eine Zusage, die auch dir heute gilt. Auch in dieser Situation, wo du drin stehst. Auch in deiner Not, in deiner vielleicht Perspektivenlosigkeit, in deiner Wüstensituation gilt, er ist grösser als deine Lebensumstände. Er hat dich nicht vergessen. Er hat dich ganz genau im Blick. Sein Trost gilt dir heute. aber auch sein Auftrag, dass du deinen Teil dazu probierst beizutragen, ihm in dieser Situation, wo du drin bist, Raum zu schaffen. Dass du darfst erleben, dass manchmal auch so Momente, die wir vielleicht uns nicht aussuchen würden oder die uns nicht gefallen, dass das auch heilige Momente sein können, wo Gott uns mehr über sich und sein Wesen offenbaren kann. Der hebräische Urtext von Jesaja 40 ist übrigens eine wunderbare Poesie. Das ist eigentlich etwas, was man in der deutschen Übersetzung gar nicht wiedergeben kann. Aber allein schon die Sprache, wie das abgefasst ist, alles zeugt von Gottes Herrlichkeit. Zeugt von dem Gott, der unseren menschlichen Verstand sprengt. Und so kommen wir zum nächsten Versblock, den Versen 12 bis 17. Wo ich überschrieben habe mit Gott ist grösser als mein Verstand. Und ich lese hier die Verse 12 bis 15. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand, fasst den Himmel mit der Spanne, füllt den Staub der Erde in ein Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer unterrichtet den Geist des Herrn? Und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gibt und ihn den Weg des Rechts und der Erkenntnis lehrt und ihn den Weg der Einsicht lehrt? Sieh, die Nationen sind geachtet wie ein Tropfen, der im Eimer bleibt und wie ein Staubkorn, das in der Waage bleibt. Sieh, die Inseln sind wie ein Sandkorn. Jetzt schaut mal eure Hand an. Macht mal so. Könnt euch mal vorstellen, wie wir jetzt mit unserer Hand, vielleicht habt ihr es auch schon mal bei einem Wettbewerb, man hat das manchmal auch die Jungs so gemacht, dass man muss mit seinen Händen Wasser in einen Kessel bringen. Das ist einfach unglaublich wenig, was da rein mag. Und jetzt wird Gott da beschrieben als der, der alles Wasser von der Welt in seiner hohlen Hand haben kann. Oder die Spannweite von seiner Hand, die Himmel, das steht sogar im Plural im Urtext, umfasst. Oder dass alle Staub von der Erde in seiner Schöpfkelle Platz findet. Und dass er auf seiner Waage das Gewicht der Berge bestimmen kann. Was ihm sicher bei uns Schweizer ein bisschen mehr Arbeit gibt als in anderen Ländern. Aber es ist einfach unvorstellbar. Man kann sich das gar nicht überlegen. Und dann kommen ja immer so die Fragen, wer soll ihm Rat geben? Wer soll ihn unterrichten? Das sind ja reine rhetorische Fragen, weil die Antwort ist so sonnenklar. Es gibt niemanden. Es gibt niemanden, der dem mächtigen Gott etwas beibringen muss. Es gibt auch niemanden, der sich anmassen darf, ihn zu korrigieren oder ihn in seiner Weisheit zu hinterfragen. Alles menschliche Wissen stammt von ihm. Und nur dank der Naturgesetz, wo Gott bestimmt hat, kann der Mensch manchmal durch Gnaus beobachten, vielleicht gewisse Sachen anfangen, ein bisschen mehr verstehen. Aber Gottes Plan, seine Absichten, seine Weisheit, all das übersteigt den menschlichen Verstand. Eindrücklich ist auch der Vers 16. Weil dort steht nachher, sogar wenn das Volk Israel die Grösse von Gott im vollen Ausmass würde erkennen und sie Gott möchte ein Opfer bringen, wo dieser Grösse angemessen wäre, steht, dass es zu wenig Holz gäbe für das im Libanon. Und auch nicht genug Tier, die man als Schlachtopfer brauchen könnte. Also es würde nicht einmal länger. Es zeigt einfach, das ist wirklich unmöglich, dass man dem der Grösse von Gott irgendwie angemessen reagieren könnte. Gott ist grösser als der menschliche Verstand. Grösser als mein Verstand. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft auch für eine Zeit, wo wir Menschen drinnen leben, wo man viele Sachen entdeckt und manchmal das Gefühl hat, wir haben es eigentlich doch recht im Griff und wir verstehen vieles, wir sind so aufgeklärt, da ist so vieles. Und ich habe mir wirklich so, auch als ich es einmal gelesen habe, müssen überlegen, wo ist es auch an der Zeit, dass wir neue Demut lehren? Dass wir auch Buße tun für unser überhebliches Verhalten, das wir manchmal haben, auch anderen Menschen gegenüber. Weil wir das Gefühl haben, ich sehe es genau richtig und du siehst es falsch. Oder wo wir auch Mitchristen gegenüber manchmal haben. Dass wir lieblos urteilen. Als ob wir alle Hintergründe würden kennen, wo ein Mensch in einer Handlung oder in einer Aussage dazu bewogen haben. Der Text zeigt schonungslos unsere menschlichen Grenzen und Abhängigkeit vom lebendigen Gott. Er ist der unvergleichlich einzigartige Schöpfer dieser Welt und er kann mit nichts, mit niemandem nur ansatzweise verglichen werden. Wieso, könnte man fragen, ist es Gott so wichtig, dass er seinem Volk in dieser Situation seine Grösse derart eindrücklich vor Augen malt? Im Exil sind die Israeliten immer ganz nöch konfrontiert mit dem babylonischen Götterkult. Und das wird zu einer Versuchung. Weil die haben ja schon in den Sternen gelesen, dass eine gute Zeit ist und sie Israel können dann besiegen und das ist passiert. Und jetzt heisst es so über die Jahre, kommt einfach schleichend der Zweifel bei den Israeliten, könnte es dann gleich sein, dass etwas dran ist und dass vielleicht die Götter mächtiger sind. Bringt es denn etwas, dass wir am Glauben an Gott festhalten? Sicher sind viele enttäuscht worden. Und darum tut jetzt Gott sich ganz direkt an das Volk richten und greift das auf. Mit den Versen 18 bis 26, Gott ist grösser als alle Götze oder als unser Gottesbild. Und er fährt nachher weiter und sagt, mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Gleichnis, das ist eben so ein Götzenbild, ein Abbild, wollt ihr gegen ihn aufbieten? Der Meister gießt wohl ein Bild und der Goldschmied vergoldet es und macht silberne Ketten daran. Wer für diese Gabe zu arm ist, der wählt ein Holz, das nicht fault und sucht einen klugen Meister dazu, der ein Bild fertigt, das beständig ist. Begreift ihr nicht? Hört ihr nicht? Ist euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr es nicht verstanden von Anbeginn der Erde? Er sitzt über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt, der die Fürsten zunichte macht und die Richter auf Erden zum Nichts macht, als wären sie nicht gepflanzt und nicht gesät und als hätte ihr Stamm keine Wurzeln in der Erde, sodass sie verdorren, wenn ein Wind sie anweht und sie ein Wirbelwind wie Stoppeln wegträgt. Wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sei, sagt der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat sie alle geschaffen und führt ihr Heer gezählt heraus? Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine starke Kraft ist so groß, dass auch nicht einer fehlt. Jetzt wird da beschrieben, wie man so einen Götz herstellt, dass man Material nimmt, die Metallic-Version oder die Böig-Holz-Version und dann ein bisschen vergoldet. Und aus dem den Gegenstand der Anbetung macht. Und dem gegenüber ist die Existenz von dem allmächtigen Gott. Das ist so ein Spannungsfeld, wo Gott wie seinem Volk nochmal will, deutlich vor Augen malen, schaut mal. Das ist das eine und das ist das andere. Und zweimal kommt die entscheidende Frage, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und dann kommt quasi als so das Nonplusultra der Blick auf die Sternenwelt. Schaut mal, es war so schön gewesen, bei einem Lied vorher auch, wo man hat gesehen, so die Person und dann der Sternenhimmel. Dass jetzt da ein Hinweis auf die Sternenwelt kommt, das ist kein Zufall. Weil für das sind die Babylonier weltbekannt gewesen. Sie sind die Meister der Astronomie gewesen. Sie haben können Sterne verstehen, lesen, interpretieren. Unser Kalender geht ja auch auf das zurück, unsere Wochentage. Und jetzt tut Gott quasi den Vergleich machen. Er sagt, schaut, da haben wir die Götze. Und jetzt, und Menschen, die probieren, das zu verstehen. Und daneben ist der Perspektivenwechsel auf den Schöpfergott. Und da eröffnen sich Dimensionen, wo ich euch wirklich muss sagen, es sprengt absolut mein Verstand. Es ist einfach nicht möglich. Also es steht da wirklich, dass Gott jeden Stern Also es gibt jeden Stern im Universum, weil Gott ihm seinen Platz hat zugewiesen. Gott kennt die genaue Zahl der Sterne. Und ich bin ein bisschen googeln, oder wie viele Sterne gibt es, und zu fragen. Dann habe ich gelesen, dass es Schätzungen zufolge in unserer Galaxie über 200 Milliarden Sterne gibt. Und ich habe noch die Zahl, nachher mal aufgeschrieben, dass ich es ein bisschen besser auf mich wirken kann. Und dann müssen wir sagen, dass ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann habe ich gestern Abend plötzlich gedacht, ja, in unserer Galaxie, wie viele Galaxien gibt es echt? Und dann wieder eingegeben, wie viele Galaxien gibt es? Und habe gesehen, dass von der Erde aus sich mit der aktuellen Technik sich mehr als 50 Milliarden Galaxien beobachten lassen. Also das wäre jetzt einfach statt 200 noch 50, wo man müsste mal rechnen, je nachdem, wie viele Sterne in dieser Galaxie dann eben sind. Und ich habe noch gelesen, seit 2016 geht die Forschung davon aus, dass sich im beobachtbaren Universum ca. 1 Billion Galaxien befinden. Also ich muss nicht sagen, das ist einfach eine völlige Überforderung. Mathematik war eh nicht mein bestes Fach gewesen, und das ist einfach, es geht nicht, die Null passen nicht in meinen Kopf. Und jetzt, das ist ja nur das eine, aber jetzt stellt euch mal vor, dass Gott jedem von diesen Sternen nicht nur seinen Platz zugewiesen hat und den jeden immer rausführt, er kennt jeden Einzelnen mit Namen. Ist das nicht unglaublich? Er kennt jeden einzelnen Stern. Ich weiss nicht einmal, was man diesen Sternen für Namen geben könnte. Nicht einmal vielleicht für 10, hat die vielleicht eine Idee. Aber das ist ja nur, einfach nur, ein schwacher Versuch. Das ist jetzt einfach, Gott greift etwas aus der Natur, etwas Konkretes raus, um zu zeigen, wie unermesslich gross er ist. Und darum, dieser Teil, Gott ist grösser als all die Götzen auf dieser Welt. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist jetzt ja auch bei uns nicht gerade so ein Problem. Wir sind ja nicht so jetzt in einem Land, wo wir da grossen Götterkult haben. Alles, was du an erster Stelle in deinem Leben stellst, wenn das nicht Gott ist, ist ein Götz. Der hat etwas in deinem Leben mehr Macht als der lebendige Gott. Und ich glaube, da tappen wir uns relativ schnell dabei, dass wir plötzlich merken, jetzt nimmt etwas einen Rang, einen Stellenwert in meinem Leben ein, wo ich vielleicht über die Bücher muss gehen. Ist es vielleicht ein Hobby? Ist es ein Status? Ist es irgendwie eine Aufgabe, die du hast? Vielleicht ist es sogar ein frommer Dienst, den du machst. Es kann sogar sein, dass eine fromme Aufgabe plötzlich so wichtig für uns wird, wegen dem Status oder wegen der Aufgabe, wegen dem Amt, das wir haben, dass sie uns von dieser lebendigen Beziehung zu Gott abhalten. Und dann kann auch so etwas zu einem Götz werden. Oder, ich habe noch dazu geschrieben, ist grösser als mein Gottesbild. Wo haben wir Gott eingesperrt in Bilder, die wir über ihn gemacht haben? Wo wir vielleicht uns einreden, er ist eine Strafe, er straft mich jetzt in meinem Leben für das. Oder ja, er ist so grosszügig, der schaut über alles weg, ich muss das jetzt nicht so genau nehmen. Wo sind die Bilder da, die wir haben? Auch Sachen, wo, so Festlegungen, wo wir denken, er wird mir nie können gnädig sein. Meins, das, was ich gemacht habe, ist schlimm. Das ist auch so eine Sicht von Gott, die uns daran hindern kann, dass wir nachher wie auch Durchbrüche erleben, auf dem Weg mit ihm. Also wo ist vielleicht auch Zeit, dass wir ihn um Vergebung bitten, dass wir ihn haben von dem ersten Platz verdrängt oder dass wir Bilder über ihn gemacht haben, die nicht dem entsprechen, wo uns sein Wort lehrt. Also, das ist, bis dahin ist einfach klar, wir können Gott nicht in Ansatz irgendwie in ein Bild pressen. Er sprengt unsere Verstandes- und Vorstellungskraft. Und mit unter dem Eindruck von dem kommen wir jetzt zum letzten Teil von Jesaja 40. Und ich bin so dankbar für die Verse, die jetzt noch kommen. Wenn wir jetzt hier würden aufhören, dann würde man vielleicht heimgehen, so unter dem Eindruck von dem mächtigen Gott, wäre irgendwo, ja, im besten Fall ein bisschen berührt und ein bisschen neu, ja, irgendwie, staunen neu über die Heiligkeit auch von dem Gott, über die Grösse von dem Gott. Aber was machen wir denn damit? Wenn wir da würden aufhören, würde gleich so eine unglaubliche Distanz bleiben zu Gott. Dann wäre er wirklich so der liebe Herrgott. Irgendjemand in den Weiten vom Weltall, der aber mit meinem Leben wenig zu tun hat. Oder wo ich so staune und denke, er ist so mächtig, aber weisst, mein Leben, die Probleme, die ich habe, wie will er das sehen? Ich habe irgendwie vor vielleicht 2-3 Wochen zuerst mal bewusst, man kennt ja viele Lieder, man lässt die so im Auto und man lässt eigentlich gar nicht recht mit. Und dann habe ich zuerst mal bei einem Lied wirklich mitgelassen, das ich sicher schon unzählige Mal gehört habe, «From a Distance». Das ist ja ein sehr altes, schon älteres, bekanntes Lied, irgendwann im Radio. Und dann habe ich dort so mitgelassen, das heisst aus der Entfernung. Aus der Entfernung sieht das und das so aus bei uns Menschen. Und dann kommt ein Ziel und dann singt sie dort, God is watching us from a distance. Gott schaut uns aus weiter Distanz zu. Das hat mich so traurig gemacht. Ich dachte, was ist das für ein schreckliches Gottesbild? Wenn ich mein Leben leben müsste und denke, da ist irgendwie ein Gott in ferner Distanz, aber er hat einfach nichts mit meinem Leben zu tun, mit meinen Problemen, mit meinem Alltag. Und darum, jetzt greift Gott genau die Situation von seinem Volk auf. Und wir sehen aus dem Abschnitt, der kommt, dass wahrscheinlich die auch haben gesagt, wo ist jetzt der? Wir sehen den gar nicht, der macht ja gar nicht, wir spüren ihn gar nicht. Und so habe ich den letzten Teil überschrieben, ist, Gott ist grösser als meine Schwäche. Jesaja 40, 27 bis 31. Warum sagst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott? Ist ja ganz verständlich, dass die gedacht haben, ja, hey, wo ist denn jetzt, wenn er doch so mächtig ist, wieso lässt er uns jetzt da schon so lange einfach auch im Stich? Begreifst du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde gemacht hat, wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist unergründlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren oder vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Was mich berührt an diesem Übergang in den Abschnitt, ist, wie Gott die Zweifel von seinem Volk aufgreift. Und er tut sie nicht zurechtweisen. Er nimmt das zu 100% ernst. Er macht ihnen nicht den Vorwurf, dass sie so denken. Aber es ist ihm wichtig, dass sie verstehen, dass er eben nicht nur der ferne Gott ist, sondern dass er als Gott so unfassbar nahe gekommen ist. Und die Erfüllung eigentlich von dem, das lesen wir nachher im Neuen Testament. Das lesen wir genau dort bei diesen Stellen, wo wir jetzt noch in diesem Monat auch werden, daran zurückerinnern. Die schönste Stelle, die das auf den Punkt bringt, finde ich persönlich Philipper 2, 6 bis 8. Die Erfüllung von dem, wie nahe Gott uns Menschen gekommen ist, ist, dass Jesus Christus ist auf die Erde gekommen. Und in Philipper 2, 6 bis 8 lesen wir, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Also jetzt kommt der unfassbar gross, mächtige Herrscher von dieser Welt ganz nöch, wird ganz persönlich. Und wir lesen in der Bibel, dass es keinen grösseren, kraftvolleren Ausdruck gibt von Gottes Liebe, als dass er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, dass er Mensch geworden ist und dass er am Kreuz gestorben ist für uns. Dass er wirklich die tiefste Schande hat auf sich genommen. Und es ist so wunderschön, das erste Lied auch, das ihr gesungen habt, weil ich das genau beschreibt. Man of Sorrow, der Mann voller Schmerz, der das erträgt hat am Kreuz. Dort wird er so klein Und darum ist es ganz wichtig, dass wir den Ausspruch oder den Leitsatz der Kirchenväter Deus Semper Maior ergänzen mit etwas, was Franz von Assisi gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Deus Semper Minor. Gott ist nicht nur immer grösser, als du ihn kannst denken, sondern er ist auch immer kleiner, als du ihn kannst denken. Er hat sich so unfassbar klein gemacht, als der mächtige Weltenherrscher, dass er keine grössere Sehnsucht hat, als im Herz von diesen Menschen zu leben, die ihm sein Leben anvertrauen. Dass er in uns lebt, in unserem menschlichen Körper, also dass das sein Tempo wird, dass die christliche Gemeinde sein Tempo wird, der Ort, wo er seine Herrlichkeit zeigen will. Auch das sprengt meinen Verstand. Und es ist einfach etwas, was mich so berührt, dass Gott sich auf diese Art und Weise auch so verletzlich macht. Weil seine Mission hängt davon ab, ob wir Menschen uns auf das einlassen, was er zeigen will und was er machen will. Er ist so unvorstellbar grösser und unvorstellbar kleiner. Zur Veranschaulichung möchte ich das gerne noch an zwei Christusstatuen verdeutlichen. Einfach so als Sinnbild. Die eine kennt ihr vielleicht. Die ist im Süden von Rio de Janeiro. Christo Redentor, irgendwie Christus, der Erlöste. Hat die jemand schon selber gesehen, persönlich, live? Ich glaube nicht. Das ist für mich jetzt das Sinnbild für das. Deus Semper Maior. Gott ist immer grösser. Das Sinnbild soll uns daran erinnern, an den, wirklich die Macht, Allmacht von Gott. Dass wir ganz tief auch dürfen wissen, er steht über allem. Er steht auch über all dem, was im Moment passiert, was wir nicht verstehen können, was wir nicht einordnen können. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er das letzte Wort wird sprechen. Und dass er wird Gerechtigkeit üben, dort, wo Ungerechtigkeit passiert. Und auch in unserem persönlichen Leben, wenn wir sinnbildlich das auf ihn schauen, als den hoch ermächtigt, der herrliche Gott, ist auch in unserem Leben die Botschaft, auch wenn du auf einer Hochzeit von deinem Leben bist, wenn du Erfolg feierst, wenn du grandiose Sachen darfst erleben, denk immer daran, er ist grösser. Es geht letztlich um ihn. Es geht nicht um uns. Es geht um seine Herrlichkeit. Und es geht darum, dass wir in jeder Phase von unserem Leben seine Werte, die ewigen Werte, uns immer wieder zu Herzen führen. Das ist das eine Sinnbild. Und dann möchte ich euch noch eine andere Christusstatue zeigen, wo ich erst seit vorgestern weiss, dass es die überhaupt gibt. Das ist eine Christusstatue in der Nähe von Portofino, Ligurien. Die ist eine Bronzestatue, die etwa 15 Meter auf dem Meeresgrund unten steht. Und der Name dieser Statue ist Christo degli Abissi, Gott der Abgründe. Christus der Abgründe. Das erinnert uns daran, dass egal wie tief wir in unserem Leben fallen, dass er immer schon wartet. Auch in den Tiefen, nicht nur in den Siegen, nicht nur in den Höhepunkten von unserem Leben, sondern in den Tiefen von unserem Leben. Jetzt ist mir gerade Psalm 130 dazu in den Sinn gekommen, wo ein Pilger ein Gebet aus der Tiefe singt und wo er ruft, aus den Abgründen rufe ich zu dir her, höre auf meine Stimme, lass doch deine Ohren aufmerksam sein auf mein lautes Flehen. Und ich habe mich wirklich gefragt, traust du dem lebendigen Gott zu, dass er gross genug ist, dich auch in diesen Abgründen, in den Tiefen von deinem Sein wirklich aufzufallen. Wie ist uns das wie auch bewusst, neu bewusst, was das bedeutet, in seiner Tiefe? Ich habe vor vielleicht 2-3 Monaten habe ich mal etwas gesucht im Fernsehen und ich bin dort nachher bei einer Dokumentation bleiben hängen. Es ist eine wahre Man hat gesehen, es ist irgendwie eine Gerichtsszene, wo zwar nur eine Frau und der Richter sind dort gewesen, und es hat so vom Zusammenhang her ist wirklich gewesen, die wird da irgendetwas, muss sie aussagen. Es war auf Englisch gewesen. Und dann hat die Frau, es war eine kleine Frau gewesen, gestrahlt über das ganze Gesicht und dann hat die angefangen zu erzählen. Und ich bin dort geblieben hängen, ich bin gestanden, so das Drück in der Hand gehabt und dann erzählt sie und dann merkt man, dass sie in furchtbare Umstände gewesen sind, die sie als Kind erlebt hat. Und dann sagt sie, wie sie über Monate ist als Kind in einem Hundekäfig gehalten worden. Und ich habe nur gedacht, das ist ja, wie kann die Frau das so sagen? Und dann, und es war eine nicht-christliche Dokumentation gewesen, und dann sagt die Frau, schaut, strahlt die Frau den Richter an und sagt, aber wissen Sie, ich bin nicht allein gewesen. Jesus ist mit mir in diesem Hundekäfig gewesen. Und ich kann euch sagen, ich habe den Fernseher abgestellt, ich habe wirklich geschluchzt. Das ist mir so tief reingegangen. Wie die ihn anstrahlt und sagt, Jesus ist mit mir in diesem Hundekäfig gewesen. Und das ist für mich der Inbegriff von dem, was ich euch hier zeige. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, es sprengt unseren Verstand, in welchen Tiefen von unserem Sein der lebendige Gott ist und wartet. Und ich habe nur so gedacht, ich meine, die Frau, die muss schwerst traumatisiert sein. Und sie hat eigentlich nach dem Richter Zeugnis gegeben von ihrem Glauben und hat gesagt, er ist da gewesen und ich bin nie allein gewesen. Jesus ist da. Jesus ist da auch in den tiefsten Tiefen von deinem Sein, wo du das Gefühl hast, das darf ich nicht einmal mit Gott darüber reden. Das muss ich vor ihm verstecken, ich muss mich schämen für das. Nein, genau für diese Sachen ist er ans Kreuz gegangen. Genau dort, am tiefsten Punkt von unserem Sein, vielleicht Sachen, die wir schon lange einsperren in unserem Inneren, genau wegen dem ist er ans Kreuz gegangen. Es gibt keine Schuld, die zu gross ist für ihn, keine Scham, die zu gross ist für ihn, keine Not, die zu gross ist für ihn. Seine Gnade, seine Güte knüpft nicht an den Höhepunkt von unserem Erfolg an, an unseren Stärken, sondern seine Gnade, seine Güte, die knüpft an unseren tiefsten Schwachpunkten an, dort, wo wir selber nicht weiterkommen. Auch dort, wo du das Gefühl hast, es ist zu dunkel. Ich meine, ich habe mir so überlegt, wenn man in den Ozean runtergeht, je tiefer du runterkommst, desto dunkler wird es. Das ist nicht wie ein Scheinwerfer, da musst du hin. Aber es ist ja nur ein Sinnbild dafür, egal. Auch wenn es dunkel ist, auch wenn du fällst, du darfst wissen, du fällst in seine liebenden Arme. Und er wartet voller Sehnsucht auf uns. Und ich glaube, wenn wir das erleben dürfen, dass Gott auch in den Tiefen von unserem Leben da ist und wartet, das hat eine Qualität, die unsere Herzen für immer verändert. Die uns einfach so auf eine Art und Weise deutlich macht, er ist wirklich grösser als alles. Und ich wünsche mir für uns alle, dass diese Kraft unsere Herzen verändert. Und so zusammenfassend über das Ganze, was ich hier auch mit euch teilen wollte, ist einfach für mich selber auch nochmal so wichtig geworden, dass die Heiligkeit, die hier beschrieben ist, von diesem unfassbar grossen Gott, dass die uns vor eine Entscheidung stellt. Und zwar nicht nur die Entscheidung, will ich mit diesem Gott leben oder nicht, sage ich Ja zu ihm oder nicht, sondern was bedeutet das für meinen Alltag? Weil es darf uns nicht gleichgültig lassen. Gott ist so mächtig. Er hat sein Äußerstes gegeben. Wo und wie findet das Konsequenzen in meinem Alltag? Wo bin ich neu herausgefordert, die Heiligkeit von diesem Gott Raum zu schaffen und vielleicht auch wieder mal vor ihm auf die Knie zu gehen und Buße zu tun über Sachen, wo ich gleichgültig geworden bin? Wo mein Glauben irgendwie noch so eine nette Lebenszugabe ist worden, aber wo mich nicht mehr in dem Mass herausfordert, wo ich überzeugt bin, dass es uns das immer wieder neu sollte. Er ist immer grösser. Und überleg dir vielleicht noch für einen kurzen Moment das, wo du auch hierher gekommen bist, wo dich am meisten beschäftigt hat. Das, was dir manchmal den Schlaf raubt im Moment. Irgendwie eine Person oder eine Not. Was treibt dich um? Was raubt dir den Seelenfrieden? Und dann setze ich jetzt Gott ist grösser als und genau das ein. Sprich neu dein Vertrauen über dem aus, dass Gott grösser ist, dass du ihm zutraust, dass er mit dieser Situation zurechtkommt, dass er dir Weisheit geben kann, dass er dir Antworten geben kann. Ja, das ist das, was ich mit euch teilen wollte. Und es gibt so ein Lied, wo mir gedacht hat, das würde das eigentlich auf eine Art und Weise abrunden, wo ich mega dankbar bin euch auch als Team, dass ihr euch bereit erklärt habt, dass wir das die mögen, miteinander singen, weil es gibt einfach etwas, das nie aufhört, in diesen Höhen, bei dem erhöhten Gott, aber auch in der Tiefe, und das ist wirklich seine Güte, das ist seine Gnade, die hört nie auf. Und sonst könnt ihr gerne einmal noch den Psalm 136 lesen. Da ist immer zuerst ein Anfang und am Schluss kommt immer seine Gnade, hört nie auf. Seine Gnade hört nie auf. Und mögen uns das begleiten, in den Tagen, die mögen, dass wir miteinander aufstehen und das Lied Güte von Gott singen, dass es ganz tief in unser Herz hineingeht, egal was kommt, egal was ist, seine Güte, seine Grösse steht über allem.